In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 19. Dezember 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Xor will das Geld für eine Flugstunde im Kampfjet. Gibt es bald grüne AKWs? Freiburger Kameraüberwachung rechtswidrig? Doch zunächst zu den Nachrichten. Jeder zweite Bahnhof ist sanierungsbedürftig. Nach Angaben von Bahn und Land sind von knapp 790 Bahnhöfen im Südwesten rund 400 sanierungsbedürftig. Für über 430 Millionen Euro sollen die Bahnhöfe in den kommenden Jahren modernisiert werden. Es fehlt an neuen Rampen, Aufzügen und Infotafeln, aber auch an einer Erhöhung der Bahnsteige, um das Einsteigen zu erleichtern für Rollstuhlbenutzer und Ältere, also Menschen mit Handicap. Der ÖPNV soll bis 2022 vollständig barrierefrei sein. Damit würde nur das deutsche Personenbeförderungsgesetz umgesetzt werden, beziehungsweise die UN-Behindertenrechtskonvention, die vorschreibt, bis 2022 vollständig barrierefrei zu sein. Lux in der Fotofalle. Bei Weisenbach im Nordschwarzwald auf der Höhe von Rastatt wurde ein Lux fotografiert. Seit 2004 gibt es ein landesweites Lux-Monitoring. Kiloweise Schimmelwurst entdeckt. Lebensmittelkontrolleure haben in einer Metzgerei über 20 Kilogramm verschimmelter Würste gefunden. Laut Kontrollbericht des Landesamtes waren in dem Betrieb auch Arbeitsräume und Geräte verschmutzt und mit Schimmelsporen versehen. Die Mängel waren im Oktober festgestellt worden und das jetzt bekannt gegeben. Laut Foodwatch versagt in Baden-Württemberg die Lebensmittelkontrolle. Beim Test der vorgeschriebenen Kontrollen fielen fast alle Behörden durch. So fallen über 30% der vorgeschriebenen Lebensmittelkontrollen im Ländle aus. Rottenburg am Neckar im Kampf gegen den Schlabberluck. Die Kreuzfelder Realschule in Baden-Württemberg hat im Februar den Schlabberluck untersagt und wurde Vorbild für andere Bundesländer. Am privaten Oskar-Krämer-Gymnasium in Hannover müssen Schüler sich im neuen Jahr unter Strafandrohung ebenfalls angemessener Kleidung bedienen. Prinzipiell können die Schüler tragen, was gefällt. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist durch das Grundgesetz garantiert. Nur beim Tragen von Kleidung mit rechtsextremen und radikalen Motiven oder wenn Kleidung den Schulfrieden gefährden könnte das Ministerium einschreiten. Kleiderordnung an den Schulen sollte laut Ralf Scholl, Vorsitzendem des Philologenverbandes in Baden-Württemberg, von der Schulkonferenz, also von Lehrern, Eltern und Schülern, im Konsens beschlossen werden. Viele Schulen im Südwesten kennen Kleiderordnungen, die Mädchen das Tragen von bauchfreien Tops oder knappen Minirücken untersagen. Ich bin jetzt verbunden mit der Nadja. Erstmal Servus.
Salut. Guten
Tag. Du bist von der XOA, das heißt der Gruppe Schweiz ohne Armee, und ihr interessiert euch für Fluggeräte. Genauer gesagt, ihr wollt hier eine ganze Flugstunde haben mit einem Kampfjet, weil ihr erstmal Geld sammeln wollt, um eben auch hier gegen die Armee zu kämpfen, um es mal so rum auszudrücken oder im richtigen Sprachgebrauch zu bleiben.
Ja, das ist korrekt. Wir bereiten aktuell gerade das Referendum gegen den Kauf neuer Kampfjets vor. Ein Referendum ist quasi ein Volksnein oder die Möglichkeit des Volkes mitzubestimmen über gewisse Geschäfte, die das Parlament verabschiedet hat. Wir haben schon 2014 das Referendum gegen den Kauf der Gripen-Kampfjets ergriffen. Das haben wir auch gewonnen mit, glaube ich, 53% der Bevölkerung, die das abgelehnt hat. Damals ging es um Kampfjets in der Höhe von 3,1 Milliarden Franken. Jetzt geht es um den doppelten Betrag. Das heißt, es ist ein extrem hoher Geldbetrag, der da ausgegeben werden soll.
Ja, was heißt denn das ganz konkret? Das heißt, vor einiger Zeit, als die Krippen da gekauft werden sollte, war es noch relativ günstig und jetzt wird es teurer. Gut, Inflation gibt es auch im Militärbereich, aber wenn ich mir die Schweiz so anschaue, ich mache mich ja immer ein bisschen lustig drüber, tut mir leid, wer da mit einem Kampfjet durchfliegt, der muss eigentlich praktisch gleich auf die Bremse treten, um irgendwo da bei Italien praktisch wieder umzukehren und nach Basel wieder zurückzufliegen. Das macht man das immer ein bisschen hin und her. Warum braucht die Schweiz diese Kampfjets, beziehungsweise wie wird denn das offiziell begründet? Ist ja nicht eure Begründung für die Kampfjets.
Ja genau, also ich glaube, meines Erachtens brauchen wir die Kampfjets nicht. Das Militär sieht das natürlich sehr anders, die Mehrheit des Parlaments ebenfalls. Sie sind der Meinung, dass wir die Kampfjets brauchen, um unsere militärische Schlagkraft auch aufrechtzuerhalten, was ich ja schon ein bisschen lustig finde, wenn man sich die Schweiz mal so ansieht, umgeben von NATO-Staaten. Ich weiß jetzt wirklich nicht, warum wir die militärische Schlagkraft aufrechterhalten wollen. Aber es ist auch so, dass es gibt verschiedene Konzepte. Also es geht ja auch sehr, sehr oft um die luftpolizeilichen Aufgaben. Also irgendwie beispielsweise, wenn ein Flugzeug über die Schweiz fliegt, das nicht registriert ist, was doch relativ oft vorkommt, dann muss die Luftpolizei losfliegen und nachschauen, was da los ist. Diese Aufgabe werden aktuell vom Militär übernommen. Allerdings braucht man dazu keine Kampfjets, die, was weiß ich, wie schwer und wie teuer und wie unökologisch auch sind, sondern es würden sehr viel leichtere und ökologischere Jets auch genügen, die dann entsprechend auch sehr, sehr viel billiger kommen würden.
Ihr habt jetzt vor ein paar Jahren hier diese Krippengeschichte abbiegen können. Die Schweiz hat sich ja in den letzten Jahren verändert. Früher war sie eine Armee, wie es so schön geheißen hat, und heute ist sie da kritischer eingestellt. Wie ist denn jetzt die Stimmungslage so allgemein? Ich meine, man ist ja auch, ein kleiner Junge halt, durchaus begeistert von solchen Fluggeräten. Allerdings, wenn man sich dann die Kosten anschaut, beziehungsweise was da dahinter steckt, dann wird man auch mit der Zeit ein bisschen nüchtern und überlegt sich, ob es vielleicht ein paar Spielgeräte auch tun würden, um die Lust am Fliegen durch die Luft zu befriedigen. Wir sind jetzt so eigentlich der Schweizer so eingestellt zur Armee, beziehungsweise zum Kauf dieser Fluggeräte, denn immerhin, er wird ja jetzt augenblicklich überzeugt davon, oder von der Regierung zumindest, dass hier 6 Milliarden ausgegeben werden müssen. Ich glaube, das ist auch noch nicht Ende der Fahnenstange.
Ja, ich glaube, es gibt wie nicht den Schweizer oder die Schweizerin, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen und entsprechend auch sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen zur Armee und zu diesen Kampfjets. Aber ich glaube, gerade jetzt auch, weil die Klimadiskussion so extrem an Fahrt aufgenommen hat, mit der ganzen Klimastreikbewegung Fridays for Future bei euch, ist dies sicher auch ein sehr, sehr zentraler Grund. Ich meine, diese eine einzige Stunde, die ein Kampfjet in der Luft verbringt, produziert ungefähr 12 Tonnen CO2. Damit kann ein normaler Personenkraftwagen 100.000 Kilometer fahren, also 2,5 Mal um den Globus. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Argument, das jetzt in dieser Abstimmung sehr, sehr viel stärker kommen wird als bei den Krippenabstimmungen. Und dann zusätzlich, ich meine, das Volk hat Nein gesagt zu 3,1 Milliarden für Kampfjets. Ich weiß nicht, wieso man Ja sagen sollte zu 6 Milliarden für Kampfjets.
Ja, durch Überzeugungsarbeit, das heißt, da wird das Parlament bzw. die entsprechenden Kräfte Überzeugungsarbeit leisten. Anders ausgedrückt, ihr versucht ja Überzeugungsarbeit in der anderen Richtung zu leisten und habt hier gesagt, wir wollen das Geld haben für eine Flugstunde, um eben entsprechend da arbeiten zu können in die andere Richtung. Ist dies ausreichend oder wie siehst du das?
Also diese 50.000 Franken genau. Für das Referendum. Ja, ich glaube, das ist durchaus realistisch. Ich meine, wir sind eine referendumsfähige Organisation, die das nicht zum ersten Mal macht. Wir können das eigentlich schon ziemlich gut einschätzen, ja.
Und wie läuft es dann bei euch ab? Im nächsten Jahr wird erstmal da was entschieden, dass ein Referendum entsprechend laufen soll. Weil wenn ich es richtig gelesen habe, das Parlament hat ja schon wieder mal Ja gesagt zum Kauf dieser Fluggeräte.
Ja, also es wird morgen wird es vermutlich kommen in der Schlussabstimmung. Das ist aber eigentlich einfach eine Proforma-Angelegenheit. Und dann können wir dann das Referendum lancieren. Das wird am 8. Januar lanciert. Dann haben wir 3 Monate Zeit, um 50.000 Unterschriften zu sammeln. Und dann steht das Referendum. Dann können wir ungefähr im September vermutlich darüber abstimmen.
Okay, dann werden wir mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Zumindest die Schweiz ist auch wieder mal bereit hier, oder Teile der Schweiz zumindest hier hochzurüsten, was das Ganze soll. Ich meine, könnte man natürlich auch hier bei uns fragen, die Friedensdividende, die wir seit dem Fall des Eisernen Vorhangs praktisch hier haben, hat sich auch bei uns entsprechend aufgelöst und überall scheint man irgendwie wieder mal auf Rüstungskurs zu gehen. Ich danke zumindest hier Nadja Kuhn für die Informationen. Nadja Kuhn von der XUR, der Gruppe Schweiz ohne Armee. Merci.
Dankeschön.
Begrüße hier im Studio zunächst mal Axel Mayer vom Bund Umwelt und Naturschutz. Hallo Axel.
Ja, schönen guten Tag.
Das Atomkraftwerk Mühlenheim in der Schweiz. Ich habe noch nicht sehr viel von ihm gehört.
Mühleberg,
da sieht man es. Ja. Das Atomkraftwerk Mühleberg wird am 20. Dezember jetzt wohl definitiv abgeschaltet. Ist das jetzt der Anfang vom Ende des Atomzeitalters?
Der Anfang vom Ende des Atomzeitalters hat eigentlich schon lange begonnen. Aber in der Schweiz ist das natürlich schon ein bisschen was Besonderes. Du hast gesagt, dass du von Mühleberg noch nie was gehört hast. Das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass Mühleberg ist das einzige innerschweizer Atomkraftwerk. Das heißt, es ist das Atomkraftwerk, das am weitesten vom Dreieckland entfernt ist. Das ist in der französischen Schweiz in der Nähe von Bern. Und das ist tatsächlich das erste Atomkraftwerk in der Schweiz, das abgestellt wird. Das muss man betonen, weil was ganz viele Leute nicht wissen, es gab ja schon mal ein Atomkraftwerk in der Schweiz, das sich selber abgestellt hat durch ein Super-GAU. Das heißt, in der Schweiz gab es in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts einen schweren Atomunfall. Das war aber nur ein ganz kleines Atomkraftwerk mit 1-2 Megawatt. Das war in eine Höhle eingebaut, in eine Kaverne, und das war ein Versuchsreaktor und der ist tatsächlich durchgeschmolzen. Bei diesem Versuchsreaktor in Luzon in der Schweiz ging es darum, auch vom den Schweizer Traum von der Nutzung der Atomenergie, aber auch vom Schweizer Traum von der Atombombe zu realisieren. Also wie gesagt, das Atomkraftwerk hat sich selber abgestellt und Mühleberg wird jetzt abgestellt zum 20. Dezember. Und deswegen gratulieren wir unseren Schweizer Freundinnen und Freunden, die da aktiv an dem Thema gearbeitet haben, zur Abschaltung.
Weswegen wird es abgestellt? Ist es jetzt einfach das Modell schon zu lange am Laufen und wird es jetzt einfach normal abgestellt oder gab es da irgendwelche Proteste?
Also gab es natürlich immer wieder Proteste auch gegen dieses Atomkraftwerk, und dann ist tatsächlich so, dass ja die reiche Schweiz sich den Luxus erlaubt, die ältesten Atomkraftwerke der Welt überhaupt zu betreiben. Und in Mühleberg gab es wirklich massive Probleme. Das heißt, da gab es mit dem Kernmantel Probleme, da gab es einen Ring drumherum, den man drumherum geschmiedet hat, und es gab einfach massive technische Probleme, und selbst die Atomlobbyisten der Schweiz waren der Meinung, da können wir nicht länger davon profitieren, das wird zu riskant, das wird abgestellt. Also wie gesagt, das ist sozusagen, es wäre schon viel früher notwendig gewesen und es war absolut unverantwortlich, die Kiste so lange laufen zu lassen, aber jetzt wird sie abgestellt. Und jetzt haben wir natürlich bei uns ein bisschen die Situation, also das einzige innerschweizer Atomkraftwerk wird abgestellt, aber die Situation bei uns verschärft sich. Das heißt also, wir haben am Hochrhein einfach eine Bündelung von Schweizer Atomanlagen. Das ist Atomkraftwerk in Gösgen, da ist das Atomkraftwerk in Leibstadt mit einem uralten Siedewasserreaktor und da ist das älteste Atomkraftwerk der Welt in Betznau. Das sind die Atomkraftwerke, die man so kennt. In Würenlingen direkt an der Grenze gibt es eine Atommüllfabrik und ein Zwischenlager für Atommüll und einen Verbrennungsofen für Atommüll mit einem hohen Kamin, wo der radioaktive Dreck oben zum Kamin rauskommt. Und dann soll natürlich auch das atomare Endlager. Wohin soll's? Es soll wieder ins Grenzgebiet am Hochrhein. Das ist einfach so ein bisschen das Dilemma. Du hast gefragt, Ende des Atomzeitalters. In der Schweiz läuft ein hochriskantes Experiment. Die Schweizer Atomlobby ist getrieben von Gier und sie will eigentlich die Atomkraftwerke 60 Jahre laufen lassen, was ein ungeheures Risiko darstellt.
Nun gibt es ja aber auch wieder Bemühungen jetzt angesichts der Klimakrise, also auch im Europäischen Parlament und so, wieder verstärkt in Atomkraft zu investieren. Es sollen auch so angeblich sichere Reaktoren in den USA gebaut werden. Ja. So ein bisschen die Philosophie, ach, dann haben wir halt ein bisschen hier und da unseren Atommüll, ja, und vielleicht brennt so ein Ding auch mal durch, aber wir sitzen nicht im heißen Ofen. Was hältst du davon?
Ja, also wie gesagt, diese Argumentation, die kommt und es war auch klar, dass sie kommen wird. Also nach Tschernobyl und nach Fukushima sind die alten atomaren Seilschaften in Deckung gegangen, haben sich neue Durchsetzungsstrategien überlegt. Und jetzt kommt also das grüne Atomkraftwerk. Und ich wäre vermutlich ein bisschen verzweifelt, wenn die Situation nicht gut für uns wäre. Das heißt, wir erleben ja gerade die Situation, dass in Frankreich ein neues Atomkraftwerk gibt. gebaut wird in Flamanville. Das sollte 3 oder 4 Milliarden Euro kosten und jetzt sind sie weit über 12 Milliarden. Im Prinzip ist da eine Schweißnaht kaputt, wo man nicht rankommt. Eigentlich müsste man das Reaktordruckgefäß wieder rausbauen. Das wird einfach schweineteuer. Und was ich jetzt das Tolle finde, ich selber bin seit 45 Jahren aktiv gegen Atomkraft und früher waren nur die ökologischen Argumente auf unserer Seite. Also diese ganzen Gefahren, Unfallgefahr, Radioaktivität im Normalbetrieb, Atommüll, der 1 Million Jahre strahlt. Und jetzt zwischenzeitlich hat sich das verändert. Jetzt sind die ökologischen Argumente sind auf unserer Seite, aber auch die Ökonomie ist auf unserer Seite. Das heißt, Strom aus Sonne, aus Wasser und aus Wind ist einfach wesentlich kostengünstiger als Strom aus neuen Atomkraftwerken. Und da stellt sich schon die Frage, warum sollen wir in eine Hochrisikotechnologie investieren, wenn es einfach ökologisch und ökonomisch sicherere Wege gibt. Das ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum die Atomlobby und auch die Kohlelobby im Moment die alternativen Energien so massiv bekämpfen. Also ganz viele Bürgerinitiativen gegen Windenergie bekommen ihre Argumente von Klimawandelleugnern und von der Atom- und Kohlelobby. Und der Kampf gegen die alternativen Energien in Deutschland, der Kampf gegen die Energiewende ist eigentlich ein Kampf für Atomkraftwerke und für Kohlekraftwerke. Und da muss die Umweltbewegung sich auch in den nächsten Jahren engagieren.
Da hast du fast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ist ja nun in Deutschland, dass in den nächsten Jahren tatsächlich die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen sollen. Gleichzeitig sehe ich in dem berühmten Klimapaket der Bundesregierung eigentlich so gut wie nichts, was die Erzeugung von alternativen Energien fördern würde. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt für die Verlängerung der Atomkraftwerke hier plädieren, aber laufen wir da nicht auf ein Problem zu? Gleichzeitig soll immer mehr Elektrizität in Autos verwendet werden. Wo sollte das herkommen?
Ja, genau das ist der Aspekt. Genau aus diesem von dir genannten Grund werden ja im Moment die alternativen Energien auch so massiv bekämpft in Deutschland. Also im Prinzip schafft man da die Argumentation, jetzt bekämpft man die Windräder, jetzt bekämpft man die Photovoltaikanlagen und in 2-3 Jahren sagt man dann, oh, wir haben zu wenig Strom, jetzt müssen wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Das sind perfide langfristige Strategien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und man muss natürlich auch sagen, ein System, das unbegrenzt wächst, kann auch, da reichen auch alle Windräder der Welt nicht. Also zur Erzeugung alternativer Energien, dazu muss einfach auch noch Energiesparen kommen und ein Systemwechsel zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
Im Polizeigesetz heißt es, der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden können an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen anfertigen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt. Bermuda-Dreieck und Untere Bertholdstraße machen nun laut Freiburger Polizei einen Flächenanteil von 2,29% der Freiburger Altstadt aus, weisen aber 13,2% der sogenannten Straßenkriminalität der Altstadt aus. Da kann man wohl von einer erhöhten Kriminalitätsbelastung sprechen. An der rechtlichen Begründung der Kameraüberwachung im Bermuda-Dreieck und der Bertholdstraße, an dieser rechtlichen Begründung ist wohl also nichts auszusetzen, oder?
Tja, Sie fragen ein wenig suffisant, ob nichts auszusetzen ist. Ich glaube, oder wir glauben, dass sehr wohl was auszusetzen ist. Die Polizei beschränkt sich einmal mehr, wie auch schon bei den Kriminalitätsschwerpunkten, allgemein darauf, absolute Zahlen vorzulegen und diese absoluten Zahlen im Verhältnis zum Flächenanteil zu setzen. Und dann kommt sie eben zu dem Ergebnis, was Sie genannt haben. Es geht in der Tat, wie Sie sagen, um die Kriminalitätsbelastung. Es geht also nicht hier um irgendwelche absoluten Zahlen, sondern es geht hier um relative Zahlen, die notwendig wären vorzulegen und das fehlt uns ein wenig.
Aber so ganz unüberzeugend klingt es doch gar nicht jetzt zu sagen, das ist grob der Flächenanteil der Altstadt. Die Altstadt ist doch sowieso relativ frequentiert. Das trifft auf die ganze Altstadt zu und es gibt einfach dort deutlich mehr Kriminalitätsfälle. Also passt das von der Begründung, oder?
Ja, die reine Berechnung der Flächenanteile reicht uns gerade nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung zur automatisierten Kennzeichenerfassung aus dem Anfang dieses Jahres entschieden, dass gefährliche Orte gerade nicht eingerichtet werden dürfen an solchen Orten, die lediglich Orte größerer Zusammenkünfte von Menschen sind. Und das stellen wir unseres Erachtens in der unteren Bertholdstraße und im Bermuda-Dreieck fest. Hier halten sich schlicht viele Menschen auf und da, wo viele Menschen sind, gibt es dementsprechend auch viele Straftaten. Was die Polizei also macht, ist, nicht auf die Kriminalitätsbelastung abzustellen, sondern schlicht Flächenanteile auszurechnen und die absoluten Tatverdachtsfälle dann auf diese Flächenanteile aufzuteilen. Das reicht gerade nicht aus.
Und wenn ich ergänzen darf, es würde nicht einmal ausreichen, wenn festgestellt würde, dass besonders viele Menschen sich an einem besonders interessanten Ort befinden, sondern es müsste darüber hinaus auch noch nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes festgestellt werden, dass diese Menschen überproportional viele Straftaten begehen. Und diese Zahlen fehlen jeweils.
Heißt, wenn die rechtliche Begründung in Ordnung sein will, dann muss man klar sagen, so und so viele Menschen frequentieren diesen Ort und im Vergleich zu anderen Orten mit einem so und so großen Publikumsverkehr sind diese Menschen dort aber über die Maßen kriminell.
Genau, also es geht darum zu sagen, es halten sich hier überproportional viele Menschen auf, die Straftaten begehen. Das wäre die notwendige Relativierung.
Befürworter der Konstruktion von gefährlichen Orten der Kameraüberwachung sehen sich ja momentan bestätigt. In Augsburg wurde am vergangenen Freitag ein 49-Jähriger aus einer Gruppe von 7 Jugendlichen heraus an einer kameraüberwachten Kriminalitätsschwerpunkt in der Innenstadt ermordet. Die Bilder haben die Arbeit der Polizei deutlich erleichtert, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Die Kameraüberwachung habe man immer gefordert und solche Fälle zeigen, dass sich die Forderung als richtig erwiesen hat. Dem lässt sich jetzt aber wirklich schwer was entgegnen, oder?
Auch in diesem Bereich würden wir doch wohl etwas entgegenzusetzen haben. Sie sprechen ganz zu Recht nochmal die grundsätzlichen Funktionen der Videoüberwachung an, die jedenfalls behauptet werden. Und anscheinend ist die Videoüberwachung auch so eine Art Tausendsasser. Sie soll nämlich erstens vor Straftaten abschrecken, sie soll zweitens das Sicherheitsgefühl steigern und drittens die Aufklärungsquote verbessern. Ich würde jetzt mal behaupten, die Videoüberwachung ist im Polizeirecht geregelt. Das heißt, es geht in erster Linie mal um die Prävention von Straftaten, also die Verhinderung von Straftaten. Jetzt wird aber in Bayern, Augsburg, eben maßgeblich auf die verbesserte Aufklärung abgestellt. Ist schon mal relativ überraschend, allerdings zulässig. Nur ergeben auch in diesem Bereich, nicht nur bei der Verhinderung von Straftaten, da hat die Videoüberwachung überhaupt keine Wirkung, sondern auch bei der Aufklärung ergeben die Zahlen, dass hier überhaupt keine dramatischen Verbesserungen über die Videoüberwachung zu erreichen sind. Wir haben mal ein paar positive Ausreißer in dem Sinne, dass wir über die Videoüberwachung ganz konkrete Fälle besser aufklären können, aber ich betone, besser aufklären. In allen Fällen, in Augsburg, in Freiburg, in Berlin, gab es jeweils auch ganz klassische Methoden der Polizeiarbeit, die diese Fälle in gleicher Weise aufgeklärt hätten. In Augsburg gab es auch Handyvideos und andere Möglichkeiten, hier den Fall aufzuklären. Die Videoüberwachung hat hier überhaupt keine Funktion.
Diese bessere Aufklärung von solchen gravierenden Straftaten rechtfertigt die nicht dann doch die Videoüberwachung?
Ja, man muss vielleicht noch hinzusagen, dass die Videoüberwachung natürlich einen massiven Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, was eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist. Das gilt natürlich ganz besonders dann, wenn die Kameras in Betrieb sind und tatsächlich das Verhalten von Passantinnen und Passanten beobachten. Ein Eingriff liegt aber auch dann vor, wenn die Kameras ausgeschaltet sind, denn es kann durch diese Kameras trotzdem ein Gefühl des Beobachtetseins entstehen. entstehen und zu einem sogenannten Chilling-Effekt kommen, also einem Überwachungsdruck, der dann eine gewisse verhaltenssteuernde Wirkung ausübt. Man passt also sein eigenes Verhalten an, in dem Wissen, man wird gerade beobachtet. Und viele Zivilgerichte sehen deshalb zu Recht in dem Aufstellen von Kameraattrappen einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und das muss natürlich auch bei der Videoüberwachung an gefährlichen Orten gelten. Und wenn man sich diese massiven Eingriffe vor Augen führt, dann ist es schon sehr fraglich, ob leichte Einzelfälle, die jetzt bei denen die Aufklärung erleichtert wurde, ob die das aufwiegen können, diese massiven Eingriffe.
Und switchen wir nochmal von Augsburg nach Freiburg und den sogenannten Dreisam-Mord. Wie hätte er denn besser aufgeklärt werden können über öffentliche Videoüberwachung, indem die ganze Dreisam von der Innenstadt bis hin nach Ebnet mit Videoüberwachungskameras zugepflastert worden wäre? Da sieht man nochmal genau dasjenige, was Herr Bach gesagt hat. Also dieser enorme Eingriff in die Freiheiten, den müssten wir dann eben in Kauf nehmen und dann hätten wir eben China verhindert. Und dann wäre möglicherweise die Aufklärung nochmals leicht verbessert. Aber wir müssen uns fragen, ob wir das denn wollen. Und der zeitliche Aspekt kommt eben noch dazu.
Ich verstehe. Ist also richtig, am Institut für Kriminologie ist man grundsätzlich sehr kritisch gegenüber der Kameraüberwachung.
In der Tat, es überrascht mich schon extrem, dass diese Videoüberwachung nach wie vor so boomt. Also wir hatten Zeiten auch in der deutschen Geschichte, wo auch die Videoüberwachung groß jetzt hier forciert worden ist, auch zu Zeiten der DDR. Und da hat man das eben als unzulässige Überwachung angesehen. Und jetzt schert sich keiner mehr darum, was für Eingriffe hiermit verbunden sind. Und die Ergebnisse nochmal, wir haben die anderen beiden Punkte noch gar nicht angesprochen, also Verhinderung von Straftaten und Verbesserung des Sicherheitsgefühls, da würden wir sagen, bei allen relevanten Straftaten, allenfalls relevanten Straftaten für das Sicherheitsgefühl, bringt die Videoüberwachung nichts.
Weil es ja schon zu dem Kriminalitätsfall gekommen ist.
Ja, und weil wir ja einen rationalen Kosten-Nutzen-Maximierer haben müssten, der sich sagen würde, ah, da ist eine Kamera und deswegen lasse ich von einer dramatischen, für das Sicherheitsgefühl relevanten Straftat, die von hohen Emotionen begleitet ist. Und solche Menschen gibt es nicht, Gott sei Dank, würde man vielleicht sagen.
So viel Rationalität würden Sie den Straftäter, Straftäterin nicht zugestehen?
Ja, also das ist, würden wir tatsächlich nicht. Es, diese Rational Choice Theory, auf der die Videoüberwachung basiert, die ist im Wesentlichen für die Deliktsbereiche, um die es hier geht, widerlegt.
Wir haben jetzt eingangs gehört, Sie würden sagen, die rechtliche Begründung, die Freiburger Polizei angibt für die Kameraüberwachung in der unteren Bertholdstraße und im Bermuda-Dreieck ist eigentlich nicht ausreichend, ist so nicht haltbar. Was können denn dann überwachungskritische Mitglieder der Stadtgesellschaft gegen die kommende Kameraüberwachung in diesen Bereichen tun?
Ja, wir haben insoweit zwei Ideen. Die eine Idee haben wir ja auch im Ergebnis bei den gefährlichen Orten verfolgt. Da wurde ein Bürger dieser Stadt vor dem Theater an einem sogenannten Kriminalitätsschwerpunkt durchsucht und musste die Identität angeben. Also das wurde dann vor das Verwaltungsgericht gebracht und hier kam das Verwaltungsgericht immerhin auf die Idee, dass man die Sache zeitlich begrenzen muss. Und hier könnte man in gleicher Weise auch gegen die Videoüberwachung vorgehen, sobald diese in Betrieb ist. Da hat man ja kein Problem, die Betroffenheit unmittelbar dann anzunehmen. Da muss man nicht durchsucht werden oder so. Die Kamera läuft und deswegen, wir hatten ja auch gehört, selbst wenn die Kamera nicht läuft, haben wir einen Eingriff in unsere Grundrechte und dementsprechend wäre man klagebefugt.
Die andere Möglichkeit neben dem juristischen Vorgehen ist natürlich gesellschaftlichen Gegenwind zu erzeugen, einmal durch Demonstrationen oder durch andere Aktionen.
Das sagen Jakob Bach und Roland Hevendehl vom Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg. Mit ihnen haben wir über die zweifelhafte rechtliche Begründung für die im Januar startende Kameraüberwachung in der unteren Bertholdstraße und im Bermuda-Dreieck gesprochen.
Das war Fokus Südwest heute am 19. Dezember 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Vollständige Beiträge natürlich auf den Webseiten von Radio Dreigland.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.